Ich will 2025 nicht schönreden. Wir würden uns sicherlich ein sehr gutes Jahr wünschen. Das werden wir vermutlich nicht hinkriegen. Aber 2025 wird immerhin besser als befürchtet.
Für Deutschland sieht es danach aus, als könnte das Gewinnwachstum im aktuellen Jahr 2025 und im kommenden Jahr in einer ähnlichen Größenordnung liegen wie für die amerikanischen Unternehmen. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Umfeld.
Herzlich willkommen zum ersten HVB-Marktbriefing des neuen Jahres. Das Team wünscht Ihnen Glück und Gesundheit für 2025. Es ist ein Jahr, in das unser Podcast mit ein paar Neuerungen startet, denn wir haben 4 Sonderausgaben zu wichtigen Branchentrends eingeplant. Dort werden wir zusätzlich das Know-how hochspezialisierter Aktienfachleute der HVB anzapfen können. Und los geht es in der ersten Ausgabe schon bald mit einem Blick auf die Chancen und Probleme der deutschen Automobilbranche. Mein Name ist Titus Goder und von mir bekommen Sie gleich noch den Spoiler für eine weitere Sonderfolge in diesem ereignisreichen Jahr, am 24. Februar nämlich, also schon einen Tag nach dem Sonntag der Bundestagswahl, werden wir im Marktbriefing die ersten Schlüsse aus dem Wahlergebnis für Wirtschaft und Finanzmärkte ziehen. Unser Wahlspezial also nicht verpassen, am 24. Februar. So, heute im Hier und Jetzt und passend zum Jahresstart wagen wir aber erstmal einen mutigen Blick nach vorne ins Jahr 2025. Mit dabei sind unsere gewohnten Experten, etwa Andreas Rees, der als Chefvolkswirt Deutschland gar nicht mal so pessimistisch ist, was die weiteren Wirtschaftsaussichten angeht. Hallo Andreas, bist du gut und erholt ins neue Jahr gestartet?
Hallo Titus, grüß dich. Ja, das war schon der dritte Spoiler, glaube ich, von dir. Also ich bin gut gestartet. Wir waren im Urlaub mit den Kindern in Tirol, so wie eigentlich jedes Jahr. Meine Frau, die kommt ja aus Tirol und wir hatten super Wetter, ganz viel Schnee und es war wirklich ein schöner Urlaub.
Hört sich doch gut an. Der Dezember war ja quasi der 20.000er Monat im DAX-Index. Philipp Gistakis wird also als Chief Investment Officer der HVB auch gleich hier im Podcast ein Kursziel für 2025 bekannt geben. Hallo Philipp, auch gut reingekommen ins neue Jahr. Wie hast du Silvester verbracht?
Ja, auch ganz gut, aber eine neue Erfahrung seit 18 Jahren wieder, denn wir haben so ein bisschen das Empty-Nest-Phänomen. Wir haben das erste Mal seit 18 Jahren wieder ohne Kinder gefeiert. Mein Sohn ist in Work-and-Travel in Neuseeland und meine Tochter hatte dann alleine keine Lust, mit ihren Eltern zu feiern und hat sich zu Freunden abgesetzt. Aber eine andere Erfahrung, aber auch eine ganz gute Erfahrung, mal wieder ohne Kinder zu feiern.
Also auch hier ein paar möglicherweise dauerhafte Neuerungen zum Jahreswechsel. Los geht es nun aber mit einer Frage an den Volkswirt. Andreas, das soll jetzt hier nicht auf Bleigießen und Runenlesen hinauslaufen, aber schildere uns doch mal zu Beginn, jenseits aller wirtschaftlichen Daten und Fakten, allein dein Bauchgefühl. Wie lässt sich das Jahr 2025 für dich an?
Ja, Titus, also das traue ich mich jetzt fast schon gar nicht mehr zu sagen, nach dem, was ich alles am Schrecklichen gelesen habe in den Zeitungen und im Fernsehen gesehen habe über die Jahreswende. Aber mein Bauchgefühl ist ein ganz gutes, also zumindest eben gemessen an dem, was so allgemein erwartet wird für 2025.
Ja.
Meine Wahrnehmung ist, was ich schon gesagt habe, die Mehrzahl der Prognostiker, die haben eigentlich das neue Jahr fast schon abgeschrieben. Also so nehme ich das jedenfalls wahr. Gerade für die deutsche Wirtschaft. Und diesen Pessimismus in der krassen Form, den halte ich einfach für übertrieben. Denn einmal, wir glauben, dass die Weltwirtschaft dieses Jahr ganz ordentlich wachsen wird. Wir glauben, wir werden auch in Deutschland wieder ein leichtes Wachstum sehen. Und falls jetzt viele Hörer und auch möglicherweise du, Titus, die Stirn runzeln, ich weiß natürlich, dass es viele Risiken gibt, gerade geopolitische Risiken, angefangen von den möglicherweise höheren US-Zöllen, dann der Nahostkonflikt und so weiter. Also ich bin nicht blauäugig unterwegs, also ich glaube das zumindest. Ich weiß auch, dass es wahrscheinlich viel Gegenwind geben wird, aber ich glaube trotzdem, dass 2025 wirtschaftlich ein besseres Jahr sein wird als befürchtet. Denn es gibt eben nicht nur Risiken, sondern es gibt auch Chancen.
Mhm. Nun haben wir 2 Jahre Rezession, wir haben jede Menge Risiken und Rückschläge für die Wirtschaft, wir haben eine gescheiterte Regierungskoalition. Ich denke, das bildet so in etwa mittlerweile den pessimistischen Rahmen, durch den viele Unternehmer, Verbraucher, aber eben auch viele Wirtschaftsexperten ins kommende Jahr blicken. Jetzt musst du uns doch mal ein paar Gründe geben, warum du da optimistischer bist. Warum sollten wir alle etwas optimistischer auf dieses Jahr blicken?
Ja, optimistischer oder ich würde gerne sagen konstruktiver. Mhm. Also ob das wirklich Optimismus ist, aber egal. Ja, ich fange mal an mit der Weltwirtschaft, die ja wirklich sehr wichtig ist für die deutschen exportorientierten Unternehmen. Und da schaut es, finde ich, gar nicht so schlecht aus, denn wir haben in vielen Ländern mittlerweile deutlich niedrigere Inflationsraten als noch vor 12 Monaten. Mhm. Also in den Industrieländern, zumindest in der Mehrzahl der Industrieländer, aber auch in vielen Schwellenländern. Und das Potenzial, dass sich die Inflation in dem Jahr nochmal etwas verringert, das ist auf jeden Fall da. Und was auch gut ist, niedrige Inflationsraten bedeuten natürlich auch, dass die Notenbanken noch mehr Spielraum erhalten, um die Leitzinsen zu senken. Also die Privathaushalte und die Unternehmen erhalten auf der Inflations- und Zinsseite mehr Luft zum Atmen und das eben wohlgemerkt in vielen Ländern gleichzeitig. Mhm. Also das ist schon ein kleines globales Konjunkturprogramm. Dann haben wir in den USA möglicherweise jedenfalls im weiteren Jahresverlauf Steuersenkungen durch den neuen US-Präsidenten. Das könnte ein bisschen länger dauern, bis dann die niedrigeren Steuern durch den amerikanischen Kongress gehen und dort verabschiedet werden, aber immerhin. Dann haben wir eine US-Konjunktur, die sowieso nach unserer Einschätzung ganz gut laufen wird. Das war ja auch in den letzten 2 Jahren der Fall, trotz allen Unkerrufen. Das wird sich nach unserer Einschätzung eben in dem Jahr nicht ändern. Und dann haben wir auch noch die chinesische Politik. China hat zum Jahresende angekündigt, die Wirtschaft noch mal etwas stärker zu stimulieren, gerade bei den privaten Konsumausgaben. Und ich denke, auch das wird der Weltwirtschaft helfen.
Gut, jetzt haben wir eine ganze Reihe an Strukturproblemen in Deutschland. Schlüsselindustrien stecken in der Krise, aber es gibt auch natürlich das Ganze drumherum. Die Bahn funktioniert nicht, es gibt Funklöcher, die Brücken sind marode, zum Teil gibt es ausufernde Behördenbürokratie. Wie kann bei so vielen strukturellen Problemen die Wirtschaft in Deutschland überhaupt wieder in Fahrt kommen?
Ja, ich denke, dass wir eine Chance haben auf ein leichtes Wachstum in dem Jahr. Also wir glauben, dass trotz der ganzen strukturellen Probleme, die du gerade aufgezählt hast, und die sind sicherlich alle richtig, das stelle ich überhaupt gar nicht in Frage, aber trotz der strukturellen Probleme kann die deutsche Wirtschaft auch wieder etwas wachsen. Und das zeigt ja auch die Vergangenheit. Wir hatten zum Beispiel nach der Wiedervereinigung in den 90er Jahren ja auch erhebliche strukturelle Probleme. Und trotzdem gab es immer wieder auch Phasen, in der die deutsche Wirtschaft gewachsen ist. Mhm. Natürlich, ich glaube, das ist klar, das Wachstum in dem Jahr wird jetzt nicht hoch sein. Dafür sorgen eben die Strukturprobleme, von denen viele Unternehmen, aber auch Privathaushalte betroffen sind. Du hast ja schon alle aufgezählt, die wichtigsten. Also das tut weh und es muss auch dringend etwas passieren. Also das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Aber es gibt neben diesen strukturellen Faktoren auch noch zyklische Schwankungen, also die Konjunktur. Und die wird uns in dem Jahr vermutlich helfen. Ich weiß, das hört sich jetzt alles sehr, sehr abstrakt an, also der typische Volkswirtesslang. Aber ich will mal ein ganz konkretes Beispiel machen. Ja. Die deutsche Autoindustrie, weil da haben wir strukturelle Probleme, die gelöst werden müssen, also hohe Kosten, dann das Problem, preisgünstige Elektroautos zu bauen, der technologische Nachholbedarf bei Software, Konnektivität und so weiter. Also wirklich eine ganz lange Liste. Aber das heißt jetzt eben genau nicht, dass die deutschen Autobauer in dem Jahr überhaupt keine Chance mehr haben, ihren Absatz etwas zu steigern. Denn in den letzten 12 Monaten lagen sowohl in den USA als auch in der Europäischen Union die Verkaufszahlen aller Hersteller, also ich wiederhole, aller Hersteller unter dem Niveau Ende 2019, also vor der Pandemie und vor dem Russland-Ukraine-Krieg. Und natürlich hat es etwas mit dem Inflationsschock zu tun, der danach eingesetzt hat und mit ein paar anderen Faktoren. Der Inflationsschock lässt jetzt eben aber weiter nach und damit steigen auch die Chancen, dass die Verkaufszahlen wieder anziehen werden, also zumindest in den USA und in Europa. In China, da wird es wahrscheinlich so sein, dass die deutschen Autobauer sich in dem Jahr immer noch sehr schwer tun werden. Und was auch noch helfen wird, was ich vorhin schon angesprochen habe, niedrige Zinsen, das wird der Autoindustrie im Leasinggeschäft helfen.
Gibt es denn sonst noch Sektoren in Deutschland, auf die die Konjunktur wieder bauen könnte, also Branchen, die Konjunkturforscher in diesem vor uns liegenden Jahr 2025 doch noch positiv überraschen könnten?
Ja, also um keine Missverständnisse jetzt aufkommen zu lassen. Also der ganz große Wachstumstreiber, das ist klar, das wird nicht die Industrie sein. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt eben die Hoffnungsschimmer, auch im Autosektor, auch in der Industrie. Aber die größeren Wachstumsimpulse, die werden wahrscheinlich eher vom Bausektor kommen. Denn dort zeichnet sich langsam aber sicher eine Trendwende ab. Und das wohlgemerkt im Wohnungsbau, aber auch im Gewerbebau. Denn was wir zuletzt gesehen haben in der zweiten Jahreshälfte 2024, die Preise haben dort wieder angefangen, ein bisschen zu steigen. Der Bedarf an Wohnraum ist groß, die Zinsen sind rückläufig. Also das braucht alles noch ein bisschen Zeit, aber da kommt was. Also da zeichnet sich langsam aber sicher so eine Trendwende ab. Dann haben wir die privaten Konsumausgaben. Die werden in dem Jahr zumindest etwas wieder zulegen, weil die Effektivlöhne, also was dann am Ende wirklich bezahlt wird, einschließlich Überstunden und Mindestlohn, die Effektivlöhne haben all das, was wir an Inflationsschub in den letzten 4 bis 5 Jahren gesehen haben, mittlerweile wieder aufgeholt. Also das werden alles jetzt keine großen Sprünge sein, aber die Tendenz zur Besserung, Bausektor, Konsumausgaben, die sehe ich schon.
Jetzt mal jenseits von Bauchgefühl, was geben denn die harten Zahlen her? Gib uns doch mal ein paar numerische Größenordnungen an die Hand, die zeigen, wie ihr als Volkswirte auf die nächsten 12 Monate blickt.
Also jetzt mal ein paar Zahlen, Prognosen, wirklich kurz und schmerzlos. Ich fange jetzt mal an mit dem Wachstum, ganz grob für Deutschland und die Eurozone. Wir erwarten ein leichtes Wachstum zwischen 0,5% und 1%. Also ist nicht viel, aber immerhin Tendenz zur Besserung, die dürfte da sein. Die USA werden dieses Jahr wieder die Nase vorne haben beim Wachstum mit mehr als 2%. In China rechnen wir mit 4,5%. Könnte auch vielleicht ein Ticken mehr sein, je nachdem, wie jetzt der Stimulus ausfallen wird. Die EZB wird die Zinsen weiter senken in dem Jahr. Der Leitzins, der liegt ja in der Eurozone im Augenblick bei 3%. Zum Jahresende 2025 erwarten wir einen Leitzins von unter 2%, also nur noch 1,75%. Euro-US-Dollar sehen wir leicht über der Parität, da sich der Zinsabstand zwischen den USA und Europa vergrößern wird. Und das hilft dem Dollar und schwächt den Euro tendenziell. Ja, und eben, was ich gerade schon angesprochen habe, bei der amerikanischen Notenbank, da erwarten wir eben nur noch wenig an Zinssenkungen, da wir wahrscheinlich höhere US-Zölle sehen werden und damit geht auch einher wieder ein etwas größeres Inflationsrisiko, beziehungsweise dass die Inflation eben nicht mehr so stark zurückgehen wird, wie wir das zum Beispiel in der Eurozone sehen werden.
Du hast jetzt einige Zuversicht für das Jahr geäußert und auch die Chancen aufgezeigt, die da tatsächlich real vorhanden sind. Was sind denn die größten Risiken, die man aus deiner Sicht als Unternehmer und Anleger auf dem Schirm haben sollte? Ist es eher die internationale Geopolitik? Ist es möglicherweise die neue Berliner Regierung? Oder sind es die Zölle der Regierung Trump, die du ja auch vorhin schon erwähnt hast?
Ja, es ist Trump und die Zölle, denke ich. Natürlich gibt es viele andere Risiken und ja, zuletzt noch vielleicht Grönland dazugekommen, ich weiß es nicht. Aber ja, es ist Trump und die Zölle, denn wenn er seine Ankündigungen wahr macht, und ich denke, das ist ziemlich wahrscheinlich, wenn es um die Zölle geht, dann kann er der US-Konjunktur schon schaden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, er kann natürlich durch Steuersenkungen, die möglicherweise auch kommen werden, mit der Deregulierung der amerikanischen Wirtschaft, da kann er auch einen gewissen Schub geben. Also es ist nicht alles schlecht unbedingt wirtschaftlich, was er machen wird. Aber eben US-Zölle, das ist ein großes Risiko oder es geht eigentlich schon über das Risiko hinaus. In den USA, das Problem hier ist, durch höhere Zölle könnte die Inflation wieder etwas ansteigen. Und höhere Zölle, die würden auch natürlich die europäischen Exporte belasten. Es ist halt sehr schwer zu sagen, was genau passieren wird. Es wird vieles von der Dosierung abhängen und was Trump dann im Detail wirklich umsetzen wird. Aber wie gesagt, wenn ich mir jetzt so die letzten Äußerungen von ihm anschaue, dann sind höhere US-Zölle eigentlich fast schon kein Risikoszenario mehr, sondern das wird aller Voraussicht nachkommen. So, also was heißt das jetzt für die deutsche Industrie? Wir haben einen Exportanteil in die USA von rund 10%. Also es ist wirklich ein wichtiger Absatzmarkt. Aber ich denke, trotz allem, das wird die deutschen Exporteure nicht umwerfen, weil sie wesentlich mehr von dem, was sie in die USA verkaufen, das kommt eben nicht nur über Exporte rein von Deutschland in die USA, sondern die deutschen Unternehmen sind auch wirklich direkt in den USA präsent. Also sie produzieren direkt vor Ort und das ist dann eben nicht von den Zöllen betroffen. Und wenn ich an der Stelle einfach mal eine Zahl nennen darf, die deutschen Unternehmen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten wirklich sehr viel in den USA investiert. Die Direktinvestitionen belaufen sich auf mehr als 400 Milliarden Euro. In China zum Beispiel, da sind es nur rund 100 Milliarden Euro. Also da haben die deutschen Unternehmen einen Puffer, um die negativen Effekte durch die höheren Zölle abzumildern. Also Titus, wenn ich das Ganze noch einmal auf einen kurzen Nenner bringen darf, unseren Ausblick trotz der Risiken. Ich will 2025 nicht schönreden. Wir und ich denke natürlich auch alle Hörer, wir würden uns sicherlich ein sehr gutes Jahr wünschen. Also das werden wir vermutlich nicht hinkriegen. Aber 2025 wird immerhin besser als befürchtet. Und wer das nochmal im Detail nachlesen möchte, der kann das auch gerne. Wir haben einen sogenannten Kompass veröffentlicht und der beinhaltet alle wichtigen Prognosen für das neue Jahr.
Blicken wir noch auf den Finanzmarkt. Etwas mehr als 20.000 Punkte steht derzeit auf dem DAX-Zähler. An der Börse wird bekanntlich die Zukunft gehandelt, das ist klar. Also ist dort nicht unbedingt die aktuelle Schwächephase der Wirtschaft reflektiert. Dennoch ist das schon phänomenal, wenn der deutsche Leitindex auf historischen Allzeithochs herumtänzelt und wir möglicherweise ins dritte Jahr mit quasi Nullwachstum gehen könnten. Philipp, wie geht das für dich zusammen und wie geht das überhaupt für viele Investoren zusammen?
Ja, Titus, DAX bei 20.000 und Krise in Deutschland, das hört sich zunächst einmal seltsam an, wie du schon in deiner Frage darlegst. Aber wenn man sich es im Detail anschaut, dann ist es eigentlich gar nicht so verwunderlich. Drei Punkte, glaube ich, sind da wichtig. Erstens ein technisches Argument. Der DAX ist ein Performance-Index und da unterscheidet er sich von den anderen gängigen großen Blue-Chip-Indizes, die Preis- oder Kursindizes sind. Bei einem Performance-Index werden die Dividenden mit dazugerechnet und im DAX ist die Besonderheit, die Dividenden werden sozusagen steuerfrei in der Fiktion ausgezahlt und dann auch noch wieder reinvestiert darin. Und das macht sozusagen den DAX mehr oder weniger besonders und langfristig schwer vergleichbar mit reinen Kursindizes, wo eben die Dividenden nicht mit dabei sind. Das ist ein technisches Argument, das muss man berücksichtigen. Dann zwei fundamentale Argumente. Zunächst einmal sind die Unternehmen, die im DAX sind, Unternehmen, die einen großen globalen Bezug haben und auch stark in Branchen vertreten sind, die auch global sozusagen mit Wachstum assoziiert werden. Also Finanzdienstleister, Technologieunternehmen, IT-Unternehmen, große Industrieunternehmen, Energieversorger etc., was eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und auch Unternehmen, die im Weltmarkt gut vertreten sind. Das ist das zweite Argument. Und das dritte, so ein bisschen Richtung Krise. Wir reden immer bezüglich einer Krise in Deutschland. Logischerweise haben wir die auch. Aber andere Länder sind auch in schwierigen Fahrwasser. Das, was wir in Deutschland haben, da sind wir nicht alleine. Und dieses Thema, dass die Märkte in anderen Ländern gut laufen, trotz verhaltenem Wachstum, da hat Deutschland kein Alleinstellungsmerkmal.
Die 40 DAX-Firmen sind tatsächlich ja sehr international ausgerichtet, wie du gerade argumentiert hast. Ich habe eine Zahl gefunden, wonach etwa nur knapp 20% des Gesamtumsatzes dieser DAX-Unternehmen auf Deutschland entfällt. Aber wo sehen wir dann die aktuell schwache Industriekonjunktur abgebildet, die ganzen strukturellen Probleme? Wo kann man das realistisch am Finanzmarkt sehen?
Ja, genau. Dort, wo eben die Unternehmen sozusagen einen Bezug zur deutschen Binnenkonjunktur haben und auch zu der Industriestruktur und zur Wirtschaftsstruktur. Mhm. Und das ist insbesondere beim SDAX und beim MDAX, also den mittelgroßen und den kleinen Unternehmen der Fall. Nur ein paar Zahlen hier. Der DAX hat in den letzten 5 Jahren, das schließt also die Corona-Periode mit ein, um 50% zugelegt. Wieder im Hinterkopf halten, es ist ein Performance-Index. Also der DAX hat in den letzten 5 Jahren 50% zugelegt und davon alleine im vergangenen Jahr um 20%. Schaut man sich den SDAX an, dann hat der in den letzten 5 Jahren nur um 11% zugelegt und im vergangenen Jahr davon um 6%. Und der MDAX noch drüber, der hat in den letzten 5 Jahren sogar 10% abgegeben und im vergangenen Jahr nur 1% zugelegt. Also in den Kapitalmarktsegmenten, wo sozusagen die von den Problemen insbesondere stark betroffenen Wirtschaftsstruktur abgebildet ist in Deutschland, da sieht man das auch in der Kursperformance.
Weiteres Argument von dir, andere Länder sind auch betroffen, andere hochentwickelte Länder. Kannst du das nochmal etwas genauer ausführen? Die Peer Group für Deutschland besteht ja vermutlich aus reifen Industrienationen, wie zum Beispiel Frankreich, Großbritannien oder skandinavische Länder. Sind die denn auch alle von ähnlichen Problemen geplagt wie Deutschland?
Ja, das kann man sehr schön sehen, wenn man sich die sogenannten Einkaufsmanager-Indizes anschaut, die PMIs. Die gibt es für die einzelnen Länder und die großen Indizes werden unterschieden in verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen. Da wird die Stimmung sozusagen im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich der Unternehmen abgefragt. die Stimmung und damit sozusagen die implizite Konjunkturlage im verarbeitenden Gewerbe ist mehr oder weniger in den Indizes aller für Deutschland vergleichbaren großen Länder im negativen Bereich, also unter 50. Das heißt, das verarbeitende Gewerbe befindet sich in allen großen Ländern mehr oder weniger im kontraktiven Bereich. Für Deutschland besonders stark, zugegebenermaßen. Und für Deutschland ist auch das verarbeitende Gewerbe besonders wichtig. Aber wie gesagt, dass das verarbeitende Gewerbe in allen großen Ländern im kontraktiven Bereich ist, auch für die USA, das ist klar. Und ein zweiter wichtiger Punkt, ich habe schon gesagt, für Deutschland ist das verarbeitende Gewerbe relativ wichtig. Wenn man jetzt mal einen Quervergleich macht unter ähnlichen Ländern, dann findet man unter großen entwickelten Industrieländern eigentlich nur noch so Länder wie die Schweiz oder Japan und wenn man es dazu zählen will, auch China, die einen ähnlich hohen Anteil an der Bruttowertschöpfung aus dem verarbeitenden Gewerbe haben. So in der Größenordnung von 20% und drüber kommt daher. Und alle diese Länder haben ein ähnliches Thema, nämlich dass der Anteil des verarbeitenden Gewerbes an der Wertschöpfung in den letzten Jahrzehnten strukturell abnimmt. Und da unterscheidet sich auch Deutschland in der Geschwindigkeit nicht großartig von anderen. Und das ist aus zwei Faktoren getrieben, nämlich einmal, dass die Wertschöpfung in der Industrie stagniert möglicherweise oder sich nicht mehr ganz so schnell entwickelt, aber eben auch, dass die Bedeutung des Dienstleistungssektors weiter zunimmt. Und das gilt übrigens auch für ein Land wie zum Beispiel China. Mhm. Das heißt, für Länder, die sich stark entwickeln und die hoch entwickelt sind, ist das eigentlich normal, dass der Dienstleistungssektor an Bedeutung immer weiter zunimmt. Diese Probleme sind für Deutschland da und auch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Implikationen davon wollen wir auf keinen Fall kleinreden. Aber Deutschland hat diesbezüglich kein Alleinstellungsmerkmal. Alle großen Länder haben mehr oder weniger mit denselben Themen zu kämpfen.
Auch nochmal von deiner Warte aus lohnt sich ein Blick auf den Automobilsektor, über den wir gerade gesprochen hatten. Andreas hat sich nicht ganz so pessimistisch geäußert, verglichen etwa damit, wie der Zustand derzeit in den Medien berichtet wird. Kurz gefragt also, sollte man jetzt nach dem Motto Buy the Dip Autoaktien kaufen?
Ja, da muss ich ein bisschen ganz vorsichtig Wasser in den Wein gießen. Also zunächst einmal die Argumente, die Andreas gesagt hat, die kaufe ich alle und die sehe ich auch so. Also Wir werden da vermutlich eine konjunkturelle Unterstützung bekommen und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir da sowas wie die Talsohle gesehen haben. Die Frage ist natürlich, die du jetzt unterstellst, ist es ein gutes Investment? Und dabei muss man sich die Frage stellen, welchen Zeithorizont betrachte ich denn jetzt für ein gutes Investment? Und hier muss man sagen, dass die Probleme insbesondere der deutschen Automobilindustrie sowohl konjunktureller, also zyklischer Natur sind, aber eben auch struktureller Natur. Und dieses konjunkturelle, dieses zyklische Thema, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir da eine Entlastung, sogar eine gewisse Erholung sehen. Die Frage ist nur, ist die stark genug, um auch die strukturellen Themen, die da eine Rolle spielen, ausgleichen zu können? Und auf der strukturellen Seite sehe ich noch nicht so viel Erholung. Und da spielt insbesondere China eine große Rolle. China, der größte Automobilmarkt, auch sehr stark wachsend und eine große Bedeutung für den Markt. Und gerade dort fällt es den europäischen Unternehmen und den deutschen Unternehmen sehr schwer, wettbewerbsfähig zu sein. Die haben im Prinzip kein Angebot, das dort tatsächlich gut marktgängig ist, das dort wettbewerbsfähig ist. Also insbesondere haben die keine attraktiven E-Mobile, die in China gerade nachgefragt werden. Und das Problem ist, dass in der Vergangenheit der chinesische Markt gerade für die deutschen Hersteller sehr wichtig war. Wir haben von der exakten Bedeutung keine genauen Zahlen her, aber wenn man sich das ein bisschen in den Statements und in den Unternehmensberichten anschaut, dann kann man sehen, dass vor 10 Jahren ungefähr 30-40% der Erträge aus China erzeugt wurden. Und wenn man sich das heute anschaut, dann ist es deutlich gesunken, vielleicht nur noch 10 oder 20%. Und die Frage ist, werden die Unternehmen von einem Anstieg der Nachfrage in China profitieren können? Und da sind wir eher ein bisschen vorsichtiger, weil wie gesagt, im Moment sieht es danach aus, als würden die deutschen Unternehmen, die europäischen Unternehmen eben keine Modelle anbieten, die dort stark gefragt sind. Also die Frage nach der Investition ist also eine Frage, welche Perspektive habe, wenn ich als Anleger auf eine zyklische, relativ kurzfristige Erholung setzen möchte, dann kann das gegebenenfalls eine gute Idee sein für uns in der Vermögenshaltung. Wir setzen typischerweise eher auf langfristige strukturelle Themen. Da würde ich gerne noch sehen, dass diese strukturellen Probleme bei den Automobilherstellern tatsächlich im Griff sind.
Wir hatten letztes Jahr im Podcast immer mal wieder das Potenzial der US-Aktien diskutiert und herausgestellt. Nun war das Aktienjahr in Deutschland auch nicht ganz schlecht. Wie steht es denn um die europäischen Aktien derzeit insgesamt? Jetzt mal auch auf die Ertragsseite geschaut.
Also die Erwartung bezüglich des Gewinnwachstums deutscher Unternehmen in 2025 und 2026 ist tatsächlich nicht schlecht. Oder um es mal so zu sagen, also für den DAX, für die großen Unternehmen ist nicht schlecht oder sogar eigentlich ganz gut, nämlich in derselben Größenordnung wie für die US-Unternehmen. Über 10%, so zwischen 12% und 13% per annum in 2025 und 2026. Der europäische Durchschnitt liegt da ein bisschen drunter und wird ein bisschen gebremst, insbesondere von Frankreich, wo die Aussichten nicht ganz so toll sind, weil die großen französischen Unternehmen sehr starken Binnenorientierung haben und die französische Konjunktur läuft auch nicht besonders gut. Aber wenn man das mal außen vor nimmt, dann sehen die Aussichten eigentlich für die europäischen Unternehmen, insbesondere für die großen Unternehmen, die einen globalen Wirtschaftsbezug haben, gar nicht so verkehrt aus. Und wie gesagt, für Deutschland sieht es danach aus, als könnte das Gewinnwachstum im aktuellen Jahr 2025 und im kommenden Jahr in einer ähnlichen Größenordnung liegen wie für die amerikanischen Unternehmen. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Umfeld.
Auch an dich die Frage nach den harten Zahlen. Welche Kursziele, welche Wertänderungen erwartet ihr auf welchen Märkten im Überblick?
Kursziele als Punktprognose sind immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn typischerweise werden diese Kursziele ja sozusagen vor dem Ende des Jahres ausgegeben. Bei uns stammen die Kursziele aus Ende November, Anfang Dezember. Und man muss dazu sagen, dass in dieser Zeit die Aktien nochmal deutlich angezogen haben. Also damals sind davon ausgegangen, dass so ein Kurspotenzial von 10% in 2025 denkbar ist, ja, Ausgangslage von den damaligen Kursständen oder Indexständen. Seitdem hat sich ordentlich was getan, sodass die aktuellen Jahresendprognosen ein bisschen verhalten aussehen. Ich sag's jetzt mal, beim DAX steht da bei uns 21.000 drauf. Das wäre vom aktuellen Indexstand nur noch 5%. Allerdings glaube ich, dass man das sich ein bisschen angucken muss und auch durchaus ein gewisses Revisionspotenzial hat. Aber ich würde durchaus davon ausgehen, dass wir fürs aktuelle Jahr so roundabout ein Kurspotenzial in den großen Aktienmärkten global gemischt in der Größenordnung von 10% hat. Bei den USA steht da auch ein bisschen mehr drauf, der S&P 500 bei 6.800. Das wäre also mehr als 10% über dem aktuellen Stand. Und wenn man das jetzt in der Mischung sieht, würde ich sagen, dass man für globale Aktien so in der Größenordnung von 10% Kurspotenzial in diesem Jahr im Basisszenario durchaus mitarbeiten kann. Und Titus, wer mehr über unsere Einschätzung zum Technologiesektor, aber auch über unsere Einschätzung bezüglich der Auswirkungen von Donald Trump auf die Kapitalmärkte, auf Wirtschaft lesen möchte, kann das in dem Kompass 2025 tun, den Andreas bereits angesprochen hat, und den verlinken wir in den Shownotes.
Noch ganz kurz zu einem weiteren Großthema des alten Jahres, KI, die künstliche Intelligenz. In Las Vegas ist gerade die Elektronikmesse CES zu Ende gegangen. Nvidia und weitere KI-Pioniere haben sich dort gewohnt, euphorisch gezeigt. Der Tech-Boom ist also noch nicht vorbei. Was meinst du?
Das würde ich auch so unterschreiben. Der Tech-Boom ist nicht vorbei und die Technologieunternehmen haben gute Chancen drauf, dass wir eine weitere gute, starke Performance auch sehen. Aber da ist natürlich auch ein Aber dabei, denn es ist in den aktuellen Kursen natürlich auch schon sehr viel Erwartung mit eingepreist. Und Erwartung mit eingepreist kann natürlich auch bedeuten, dass man da dann ein bisschen Volatilität sieht. Und es kann natürlich durchaus auch ein Szenario eintreten, in dem das Gewinnwachstum dieser Unternehmen enorm zulegt, aber die Kurse nicht im gleichen Maße zulegen, weil eben sozusagen dieses Gewinnwachstum aktuell schon reflektiert ist. Also das heißt, ich würde auch weiterhin, und das tun wir auch in der Vermögensverwaltung, stark auf USA und auch auf US-Tech-Unternehmen setzen. Aber man muss natürlich schon auch mit dabei berücksichtigen, dass relativ viel auch schon in den Erwartungen drinnen steckt und dass das natürlich auch eine gewisse Quelle von Volatilität sein kann. Aber die mittel- bis langfristige Entwicklung, gerade im Bereich künstliche Intelligenz, Machine Learning etc., da sind wir noch aus meiner Sicht heraus relativ am Anfang einer relativ langen Entwicklung. Und da sollte man aus unserer Sicht als Anleger durchaus mit investiert sein.
Soweit unser sehr gut informierter Blick in die Glaskugel, was die kommenden 12 Monate angeht. Danke an unsere beiden Experten. Bei all den schlechten Nachrichten derzeit also bitte das Positive nicht aus den Augen lassen. Es gibt Chancen. Das nehme ich als Ratschlag aus der heutigen Ausgabe mit. Das nächste Marktbriefing steht ab dem 27. Januar zum Download bereit. Wieder mit topaktuellen Analysen zum Börsen- und Wirtschaftsgeschehen. Hinweise und Fragen bitte unter markt-briefing@unicredit.de. Das HVB Marktbriefing steht unter dem Motto Mitdenken für kluge Köpfe. Tschüss sagen
Andreas Rees,
Philipp Gestakes
und Titus Gruder. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.